Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Wenn wir mit Kunden sprechen, gibt es ein Wort, das fast immer für Nervosität sorgt. Schufa. Viele glauben, die Anfrage verschlechtert die Schufa. Ein Kredit ist automatisch schlecht. Die Schufa entscheidet allein über die Finanzierung. Aber stimmt das überhaupt? Heute schauen wir hinter die Kulissen. Mit dabei sind Kevin und Sören.
Buongiorno.
Kuckuck.
Hallo.
Sind wir eigentlich jetzt schon Weltmeister, wenn wir die Folge aufgenommen haben? Also wenn die ausgestrahlt wird, meine ich?
Nein.
Könnte sein. Nein? Okay, schade. Oder wir sind schon längst kläglich ausgeschieden. Wir schreiben heute den 10. Juni, also wir sind einen Tag vor WM-Beginn, nehmen wir die Folge auf. Ich sage, Spanien wird Weltmeister.
Ja, ich sag Brasilien, damit die glücklich sind.
Okay.
Ich sag England.
England?
Mhm. Okay. Da würden sie sich freuen. Wir kommen zum Fail der Woche. Kevin, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, zum Thema Schufa habe ich tatsächlich eine ganz coole Anekdote. Die ist jetzt nicht diese Woche passiert, muss ich dazu sagen. Ist schon ein Stückchen her. Aber es ging darum, einen Privatkredit zu rechnen für eine Kundin. Und durchgerechnet und bei der Bank angefragt. Und dann hieß es, nee, können wir nicht machen, die Schufa ist schlecht. Und dann habe ich die Kundin gefragt, wir haben hier ein Schufa-Thema, was ist denn da los? War noch ist ein junges Mädel gewesen und sie sagte dann, nee, ich habe ja gar keine Verträge gehabt, gar nichts, überhaupt nichts, höchstens ein Handyvertrag. Und da habe ich gesagt, ja, da liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt, weil gar nichts zu haben, ist auch scheiße.
Das ist unlogisch.
Ja, total. Aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Ist
ja,
ja, schon irgendwie, aber deswegen ist, glaube ich, gut, weil man sieht jetzt bei Rebecca, das sind Fragezeichen da und ich glaube, es ist total wichtig, das mal und vielen haben da eine ganz falsche Vorstellung, das mal klar zu machen und klar zu bekommen, was heißt eigentlich was, was ist gut, was ist schlecht,
Also wir halten fest, nichts in der Schufa ist schlecht. Weil die Schufa ja nicht sehen konnte, ob du was kannst, was Rückführung einer Rate oder so angeht oder nicht. Weißt du? Also wie kreditwürdig bist du? Wenn du keinen Kredit hast, bist du erstmal eine Null. Bist du. Eine Null. Eine Nulpe. Grüße gehen raus. Kleiner Insider. Ja.
Ja.
Genau. Okay. Das war eine schöne Geschichte damals. Und dann war der Tipp, versuch's irgendwie mal erstmal anderweitig irgendwie deine Schufa zu füllen, möglichst mit guten Hinweisen. Und dann haben wir es immer noch hingekriegt. Aber es ging dann nicht sofort. Okay. Keine Chance.
Bevor wir gleich über die Schufa sprechen, gibt's natürlich erstmal wieder einen Blick in Sörens Gedankenwelt. Für manche ist die Schufa eine Auskunftei. Für andere ein Mysterium. Und manche sind bis heute überzeugt, dass schon das falsche Atmen den Score verschlechtert. Hier kommt Sörens Zaster-Tagebuch.
Ja, ja, ja. Liebe Nulpe. Ach nee, liebes Tagebuch. War falsch. In der falschen Zeile gelesen. Liebes Tagebuch. Es gibt Themen, über die spricht man in Deutschland nicht gerne. Gehalt, Politik und die Schufa. Wobei die Schufa eigentlich noch spannender ist. Denn jeder kennt sie und niemand versteht sie. Und trotzdem haben erstaunlich viele Menschen ganz genaue Informationen. Zum Beispiel. Ja, also wenn du eine Kreditkarte beantragst, ist deine Schufa kaputt. Oder, auch schön, wenn du ein Konto eröffnest, ist deine Schufa kaputt. Oder, wenn du zu oft bei Vergleichsportalen schaust, ist deine Schufa kaputt. Also zusammengefasst, wenn du irgendwas tust, ist deine Schufa kaputt. Oder, kurz gesagt, atmen auf eigene Gefahr. Ich hatte mal das Gefühl, manche Menschen behandeln ihre Schufa wie einen seltenen Kristall. Bloß nicht anfassen, bloß nicht bewegen, bloß nicht anschauen. Sonst ist sie nämlich kaputt. Dabei passiert meistens gar nichts. Besonders faszinierend finde ich aber, die meisten Menschen wissen ihren Schufa-Score nicht. Haben ihn nie gesehen, haben ihn nie geprüft. Aber sie sind sich zu 100% sicher, dass er schlecht sein muss. Das ist ungefähr so, als würde ich behaupten, mein Blutdruck ist bestimmt katastrophal. Und auf die Frage, woher ich das weiß, antworte ich, Gefühl. Und dann gibt es noch die Menschen, die ihre Schufa behandeln wie ein Staatsgeheimnis. Oder besser gesagt, vielleicht sogar eher wie einen Staatsgeheimnisdienst. Die beobachten alles. Die wissen alles, die speichern alles. Ganz ehrlich, wenn die Schufa wirklich alles wüsste, hätte sie mich spätestens nach meiner dritten Amazon-Bestellung in einer Nacht zur Vernunft gerufen. Hat sie aber nicht. Und seit einigen Monaten gibt es sogar neue Regeln und mehr, nennen wir es mal, Transparenz. Was ja eigentlich gut ist, nur dass das dazu geführt hat, dass jetzt viele Menschen nicht mehr 5 Fragen haben, sondern eher noch 8 oder auch mehr. Memo an mich selbst. Die Schufa ist wahrscheinlich die einzige Institution in Deutschland, vor der Menschen Angst haben, ohne jemals den aktuellen Stand zu kennen. Und irgendwie ist das auch wieder typisch deutsch.
Was macht die Schufa eigentlich?
Ja, wie packt man das zusammen? Ich würde vielleicht sagen, Kevin, die Schufa sammelt Informationen, also das passt, glaube ich, schon. Die sammelt Informationen und gibt am Ende dann eine Auskunft in erster Linie über die Kreditwürdigkeit von Menschen.
Also das war jetzt schon mal...
Das war fast philosophisch. Da muss man echt sagen, ja, Philosoph Sören Kämmerling, herzlich willkommen, hier sind Sie. Hier sind Sie richtig.
Ja, absolut. Ja. Also das war schon gut, aber genauso ist es halt tatsächlich. Es ist eine Auskunftei, das heißt, die sammeln erstmal alle Daten, die du so in deinem privaten Umfeld irgendwo hergibst und sei es nur ein Umzug und dich ummeldest, auch das landet bei der Schufa. Und dann kann sich, wer auch immer ein berechtigtes Interesse daran hat, sich diese Auskünfte ziehen. Und das sind unter anderem Banken, die deine Kreditwürdigkeit oder deine Bonität einschätzen wollen. Das können aber auch wir selbst, also du für dich selbst, Rebecca, ich für mich selbst. Wir können uns natürlich auch eine Schufa-Auskunft ziehen, damit wir selber erstmal auch rausfinden können. Mensch, wer hat da eigentlich mal was reingeschrieben? Ist das wohl erledigt, was da auch erledigt sein soll? Das macht erstmal so die Schufa. Die sammeln und geben im Zweifel weiter, wenn berechtigtes Interesse oder generell diese Auskünfte irgendwo gebraucht werden.
Und was man vielleicht da noch mit reinnehmen kann, also Dinge, die in der Schufa drinstehen können, sind halt nicht nur Kredite, sondern das kann zum Beispiel auch sowas sein wie, also wir hatten ja Kreditkarte gerade schon gehört, das kann sowas sein wie ein Girokonto, jetzt sind wir sehr im Finanziellen unterwegs, das kann aber zum Beispiel auch sein, wenn du einen Handyvertrag machst, wird die Schufa abgefragt von dem Mobilfunkunternehmen. Die gucken da entsprechend dann auch rein. Wenn du heute irgendwo was bestellst, gerade irgendwo, na, also einen Ratenkauf irgendwo machst oder auch mal größere Summen im Zweifel oder dieses, es gibt ja zum Beispiel bei PayPal heute kaufen, zahle später.
Das sind klar alles, nah.
Dann auch irgendwo
klar nah.
Also es gibt halt viele Sachen, die da im Zweifel tatsächlich auch mit drinstehen können. Also es sind halt unfassbar viele Informationen, die gesammelt werden, wenn sie sehr lange auch weg sind, dass sie teilweise auch wieder rausfallen. Da? Und ja, entsprechend, genau.
Genau, also es gibt dann immer, angenommen, du hast einen Privatkredit gehabt, der ist also schon abbezahlt, dann gibt es nachher ein Erledigungsvermerk dran, dass die ganze Geschichte soweit gut gelaufen ist und dann irgendwann, also erst kommt der Erledigungsvermerk und irgendwann fliegt das Ding auch komplett raus und taucht dann gar nicht mehr auf in der Schufa.
Kann man seine Schufa einfach im Internet nachgucken?
Du kannst dir eine Schufa-Auskunft bestellen online. Okay, das kannst du, gibst du, googelst du einfach Schufa-Auskunft, dann kannst du die bestellen. Es gibt eine einfache und eine, glaube ich, etwas detailliertere. Die detailliertere kostet dann ein paar Taler. Aber ich glaube, man kann das auch, ich habe es für mich lange, lange nicht gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, wie die aktuellen Preise sind. Es war aber mal so, dass man sich einmal jährlich kostenfrei eine ziehen konnte. Ich weiß aber auch, das habe ich jetzt kürzlich von einem Kunden, da stand nämlich ein bisschen was drin und er konnte nicht richtig zuordnen, was da wirklich drin steht. Und um genau mal nachzuschauen, was drin steht, hat er sich diese detailliertere gezogen, die kostet irgendwie 30 Euro. Ja.
Und ich habe zum Beispiel, also die Schufa hat inzwischen auch quasi so ein Abo-Modell. Das habe ich dann. Wahrscheinlich steht dann, wurde dann in der Schufa eingetragen, dass ich bei der Schufa ein Abo-Modell habe.
Ja, genau. Ja.
Weil, also für, ganz praktisch, weil du halt dann, du kannst halt jederzeit immer wieder reingucken. Es gibt auch keine Begrenzung. Ich kann direkt online reinschauen, kann mir auch sofort online immer jeden Tag direkt eine Schufa-Auskunft ziehen und werde auch benachrichtigt, wenn Dinge gelöscht werden, Dinge eingetragen werden, Dinge angefragt werden, Dinge den Schufa-Score verändern. Also bist halt dann echt auf dem Laufenden. Mich interessiert das immer. Ich habe auch einige Kunden, die jetzt auch inzwischen da diesen Service nutzen, weil sie halt einfach sagen, okay, ich habe halt einfach noch mal mehr Kontrolle und bekomme halt mit, was da passiert.
Welche Aussagen hört ihr denn ständig? Also was sind so die größten Schufa-Mythen?
Also mein absoluter Klassiker, der ist, wenn ein Kunde kommt und dann die Aussage sagt, ja, wird wahrscheinlich schwierig, ich habe was in der Schufa drin stehen und du dann halt mit dem darüber sprichst und eigentlich nur ist, dass der halt mal einen Kredit hatte, der aber inzwischen abbezahlt ist. Aber steht ja was in der Schufa drin. Also quasi der Mythos, wenn etwas in der Schufa drin steht, das, was Kevin auch schon beim Fail der Woche gesagt hat, es steht etwas drin und das ist schlecht.
Das es ist soll so in der was drin stehen.
Richtig, ja.
Genau, also es ist wichtig. Ich habe mal Kunden gehabt, tolle, wirklich absolut ganz, ganz tolle, liebe Kunden. Gutes Einkommen, beide berufstätig, tolles Eigenkapital. Da wurde das Ganze abgelehnt, weil die hatten tatsächlich nichts in ihrer Schufa drinstehen. Die haben den Kredit bei einer Bank nicht bekommen, weil halt keine Historie drin ist. Genau. Also keine Erfahrungswerte, die halt die Schufa schon mal gemacht hat und dementsprechend aus der Bankensicht halt ein hohes Risiko besteht, jetzt dem Kunden den Kredit zu geben, weil man keine Erfahrungswerte hat.
Das ist so deswegen, banane eigentlich, aber ja.
Es ist total verrückt. Es ist, wenn du darüber nachdenkst, ist das total irre. Und gefühlt ist bei allen, und das lässt sich dann als Schufa-Mythos irgendwie auch packen, als Schufa-Mythos zusammenpacken. Immer wenn was drinsteht, ist das automatisch schlecht. Und das ist echt so das, was uns, glaube ich, tagtäglich immer wieder begegnet. Egal, was es ist.
Die Schufa hat ja erst vor wenigen Monaten ihr Scoring-System angepasst. Was hat sich da eigentlich verändert und warum sollten Menschen das wissen? Kevin guckt ganz überrascht. Haben Sie?
Nee, habe ich wohl mitgekriegt. Ist so. Und es ist auch eher zum Nachteil guter Kunden oder guter Schufa-Eintritt. Wie sagt man? Kunden? Sind wir alle Kunden der Schufa?
Ja, irgendwie schon. Wir kommen aus der Nummer halt nicht mehr raus. Also
ja, genau. Ja. Gezwungenermaßen Kunde der Schufa. Es ist nicht besser geworden, würde ich sagen.
Sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also die Idee war ja, dass man es versucht, transparenter zu machen und dass man mehr Kriterien einführt. Also man hat jetzt inzwischen, es gibt 12 Kriterien, nach denen geguckt wird und nachdem sich dann, also es ist jetzt heute auch kein Score mehr, also früher hatte man ja einfach nur den Prozentsatz sozusagen und jetzt haben wir Punkte, die vergeben werden. Das gleiche am Ende im Grün, also macht halt auch nicht wirklich einen Unterschied. Du kannst maximal, 999 Punkte kannst du, glaube ich, haben. Oder kannst du sogar 1000? Wahrscheinlich theoretisch 1000, aber kriegt keiner. Außer vielleicht der Chef der Schufa. Der hat für seinen eigenen Schufa-Score 1000 Punkte.
Oh ja.
Und dann wird halt in 12 Kriterien geguckt. Das Witzige daran, wir können ja vielleicht mal das ein oder andere Kriterium einfach mal rauspicken und darüber sprechen. Nehmen wir mal einen Punkt, das ist der Bereich Wohnen. Da geht es darum, wie lang bin ich an der aktuellen Adresse? Für unsere Zuschauer und Zuhörer, fragt euch jetzt mal, wann seid ihr das letzte Mal umgezogen? Rebecca, wann bist du das letzte Mal umgezogen?
2020.
Okay, das ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Da würdest du tatsächlich Punkte für bekommen, weil du bist schon 6 Jahre an der gleichen Adresse. Was insofern witzig ist, weil wir drei wissen ja durchaus, welche Haustiere du manchmal bei dir zu Hause auch hast, unfreiwillig oder freiwillig, das kann man jetzt mal dahinstellen. Aber trotzdem, du bist 6 Jahre an dieser Adresse und erstmal wird das als Punkt bewertet. Jetzt könnte es ja sein, dass du sagst, das gefällt mir gar nicht mehr so, ich ziehe jetzt woanders hin. Vielleicht in eine größere Stadt, eine Stadt, wo wo sogar man eigentlich sagt, dass die mehr Wert hat in eine größere Wohnung, in eine tollere, luxuriösere Wohnung. Und dann kriegst du 0 Punkte im Bereich Wohnen. Weil du bist ja gerade umgezogen.
Was fällt dir ein?
Wie kannst du nur?
Ab wie vielen Jahren ist es dann wieder gut?
Es geht dann schrittweise, ne? Also wenn du dann ein Jahr schon wieder da wohnst, meine ich, dann kommen die ersten Punkte. Und dann wirklich schrittweise, so länger du halt da bist. Ich glaube, ich meine sogar, mit 6 Jahren bist du nicht mal am Ende. Also du müsstest sogar noch länger da wohnen, um die vollen Punkte zu bekommen.
Damit ich richtig gut bin.
Ja, aber also der Gedankengang dabei ist, wohne langfristig an einem Ort und das gibt dann entsprechend Punkte. Wo man sich echt überlegen muss.
Weil...
Na, je häufiger du umziehst, desto chaotischer erscheinst du vielleicht und desto kreditunwürdiger ist man plötzlich, weil man chaotisch ist. Vielleicht öffnet man dann auch Briefe nicht und vergesst noch, die Post umzuleiten und schon hat man den Salat.
Aber Kevin, da habe ich mal eine Frage.
Bitte.
Hast du in den letzten, also seitdem du am Arbeiten bist, hast du mal den Arbeitgeber gewechselt?
Ja.
Mehr als einmal?
Ja.
Warum hast du den Arbeitgeber gewechselt?
Da müsste ich jetzt ausholen.
Kurz und knapp.
Unzufriedenheit vorher.
Mhm. Also war es dir quasi, also umgedreht kann man sagen, du hattest die Hoffnung, dass es woanders besser ist.
Ja, doch.
Jetzt mal angenommen, ich meine, bei dir schwer vorstellbar, weil du so heimatverbunden bist, aber jetzt stellen wir uns mal vor, du würdest jetzt eine Stelle angeboten bekommen, die noch besser ist als diese hier. Also gibt's natürlich nicht, aber mal, wir tun so. Rein, ne? Und dir wäre jetzt Ort egal. Du würdest, weiß ich nicht, das Fünffache verdienen und noch weniger arbeiten müssen als heute schon, ne? Und es wäre quasi tiefenentspannt. Würdest du dann hingehen und für den Job, wenn du nicht so heimatgebunden wärst, würdest du doch wahrscheinlich umziehen?
Ja, klar.
Danke. Gut, das war jetzt genau das, was ich auch hören wollte.
So, ja, heißt, so wie vorher die Antwort auch schon. Ich habe versucht, das richtig so zu streuen, dass du jetzt deinen Plan weiter durchziehen kannst.
Genau, ich möchte meinen Plan weiter durchziehen. Genau. Wo möchte ich drauf hinaus eigentlich? Der Punkt ist doch der. Wir sehen doch heute, dass Menschen viel häufiger gerade ihren Job auch wechseln. Also wir sind nicht mehr so fixiert, dass wir sagen, wir machen irgendwo eine Ausbildung, arbeiten da bis zum Ende und bleiben da die ganze Zeit. Das gibt's ja so in der Form gar nicht mehr so häufig, sondern du wechselst mal eher den Job. Also wechselst du vielleicht auch, je nachdem, wo das Ganze ist, auch mal die Stadt. Wechselst halt auch dementsprechend deine Wohnung, dein Haus, wie auch immer. Das heißt, hier wird bewertet die Schufa im Grunde genommen etwas, wo ich sage, allein von der Lebenssituation, die wir inzwischen haben, passt das halt nicht. Also gar nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn du dich da ja mit weiterentwickelst. Weil warum hast du jetzt am Ende die Wohnung gewechselt? Ja, weil du woanders das Doppelte oder Dreifache verdienst und dir dann was viel Größeres leisten kannst. Das müsste eigentlich mehr Punkte geben, aber gibt dafür dann 0 Punkte. Das ist total...
Also, das ist schon verrückt.
Dämlich.
Ja. Ein schöner Punkt ist auch das Thema Girokonto. Ich weiß, Kevin, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Möchtest erzähl mal, Rebecca, wie ist das beim Girokonto?
Ja. Rebecca, wie viele Girokonten hast du?
Das weißt du doch besser als ich.
Ja, ich glaube, du hast 3, ne? Das ist natürlich schon echt, das ist schon heftig viel. Das ist auch gar nicht mal so gut.
Oh nein. Ja. Kann man auch negative Werte in der Schufa bekommen? Ich bin minus 200.
Ach so, nee, ich glaube, das geht nicht. Also ich glaube, bei 0 ist dann wirklich Schluss.
0 ist Ende.
Aber es ist tatsächlich so, du darfst oder du solltest darauf achten, nicht zu viele Girokonten Konten zu besitzen.
Mhm.
Das wäre sehr ratsam, weil auch das nicht so viele Punkte gibt, als wenn du nur 1 hättest. Quasi.
Aber so kann man sich doch viel besser organisieren.
So, genau das ist es ja wieder.
Jetzt, und also, dann könnt ihr, vielleicht Rebecca überlegt ja dann jetzt auch und sagt, boah, vielleicht mache ich dann lieber halt nur ein Girokonto, aber eigentlich gefallen mir alle Banken, die ich gerade habe, gefallen mir nicht so gut. Ich mache also ein neues Girokonto und kündige die anderen 3. Dann hast du ja noch 1, dann ist ja besser.
Bist du denn verrückt?
Nee, das ist doch besser.
Nee, aber du kündigst ja doch nicht einfach eine Geschäftsverbindung. Bist du denn verrückt?
Ja, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du auf einmal aber ein neues Girokonto hast, meine liebe Rebecca,
ja.
Oh,
dann kriegst du dafür auch wieder 0 Punkte. Vorbei. Ja, dann bist du, dann startest du wieder mal. Also wir haben da Dinge mit drin. Wir können mit Sicherheit mal gucken, vielleicht packen wir an in die Folge, Rebecca, mal irgendwo die Kriterien mit rein, dass das auch ja. für alle Zuschauer zumindest ersichtlich ist. Oder wir packen einen Link irgendwie in die Beschreibung mit. Wir packen einen Link in die Beschreibung ja. mit rein, wo ihr euch das mal angucken könnt, was die Kriterien sind. Das ist teilweise echt Wahnsinn, weil aus meiner Sicht passen die Kriterien überhaupt nicht zu der Lebensrealität, die wir haben. Und da werden ja. Dinge mit bewertet, wo man einfach sagen muss, Leute, das ist ja.
Also egal, was man tut, ist eigentlich immer scheiße für die Schufa.
Ja, ist halt Beständigkeit ist gut. Beständigkeit genau. ist gut.
Aber ich bin gerade beständig mit meinen 3 Girokonten.
Ja, ist wahrscheinlich sogar besser, als die 3 zu kündigen und nur noch 1 zu haben. Zumindest je nachdem, wann du wieder was machen möchtest. Also es braucht halt dann halt wieder Zeit, bis sich dann, bis das entsprechend sich dann wieder reguliert. Ne? Das ist wie halt mit der Wohnsituation.
Das passiert
manche ja auch Sachen, nicht. Und manche Sachen heben sich natürlich auch gegenseitig auf. Wenn du jetzt zum Beispiel, du lebst zur Miete und ja. dann kaufst du jetzt ein Haus, in das du einziehst. Dann hast du bei Wohnen 0 Punkte, weil du ja eine andere Adresse hast. Kriegst aber Punkte dafür, weil du einen Immobilienkredit aufgenommen hast. Der gibt nämlich Punkte.
Okay.
Wenn du allerdings in eine neue, größere Stadt ziehst und sagst, naja, mein altes Girokonto bei der Sparkasse XY Dorf 1 möchte ich nicht mehr, das kündige ich und mache jetzt aber bei der Volksbank in Düsseldorf, mache ich ein neues auf, auch wieder schlecht.
Dann kriegst das heißt, du dafür kriegst du dann wieder keine Punkte, aber kriegst halt im Zweifel für den Kredit dann wieder Punkte.
Stimmt, ja. Also direkt eine Kreditkarte bei der neuen Bank mit beantragen und
gibt wieder Kredit Punkte.
Gibt auch alles wieder Punkte.
Ja,
also
den Kredit, ich stell mal so eine Liste auf.
Aber wenn du den Kredit nicht zurückzahlen würdest, dann gibt es zum Beispiel, das ist dann übrigens negativ. Das ist der Punkt, also vielleicht nochmal als Wichtiges, es gibt ja Dinge, die tatsächlich negativ sind. Und das ist eigentlich immer dann, wenn du entweder Dinge zu viel hast, zu viel Wechsel hast oder wenn du Dinge nicht zurückzahlst.
Das ist jetzt nämlich auch die nächste Frage. Was verschlechtert die Schufa wirklich? Was sind echte Probleme und was sind nur Gerüchte? Da könnt ihr direkt mal weitermachen.
Also wenn du ein wandernder Zirkus bist, das ist nicht so gut. Hast du ständig eine neue Adresse. Nein, das Sören sagt, ne? Also Kredite nicht zurückzuführen, ganz schlecht, wenn dann irgendwann eine Pfändung deshalb oder weil du andere Rechnungen nicht gezahlt hast, bei dir eintrudelt. Ganz, ganz schlecht. Das gibt ein Riesentheater, aber auch vorher schon irgendwelche Mahnungen, die da sind. Also alles, wo du in Zahlungsverzug kommst, das wird immer sofort protokolliert und landet in der Schufa. Ja, ich sag mal, alles rund um Rechnung nicht bezahlen. All das landet definitiv in der Schufa. Und auch dieses Thema, was wir eben schon mal hatten, ist diese Kleinstkredite, ne? Und wenn die sich dann aufsummieren, Klarna, PayPal und Co., das ist auch ganz, ganz dramatisch, weil du ganz, ganz viele Posten dann da drin stehen hast, weil die sich aufsummieren, wenn du dann mal eine Rate nicht zurückzahlst oder so, das ist schon echt dramatisch. Und wenn es mehr als eine Pfändung ist, wird's auch echt richtig eklig, weil sich dann natürlich auch echt Beträge anhäufen können. Was auch nicht gut ist, ist zum Beispiel, wenn du ein Girokonto hast, da einen Dispo hast, also du hast dein Konto überzogen mit, keine Ahnung, 200 Euro und hast dann aber keine neuen Eingänge auf dem Konto und kümmerst dich nicht darum, dieses Konto wieder auszugleichen, geschweige denn dieses Girokonto aufzulösen und mit einer Null da rauszugehen. Das gibt dann auch immer richtig Ärger, das landet auch sofort in der Schufa und zeugt natürlich davon, dass dir alles scheißegal ist quasi, ne? Und das ist ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen.
Warum ist die Schufa für Finanzierung so wichtig?
Na, es geht ja, also die Schufa gibt ja halt diese Einschätzung zu dir, zu mir, zu Kevin, zu jedem von uns, wenn es gerade um Kreditanfragen geht. Das ist ja mit einer der größten Teile. Das heißt, sie hat natürlich insofern einen direkten Einfluss darauf, erstmal, ob ich überhaupt den Kredit bekomme, kann auch darauf haben, was für einen Kredit ich bekomme, in welchen Zinsregionen. Sagen wir mal, jemand hat wirklich eine negative Schufa, aber ansonsten passen eigentlich alle Sachen. Es gibt tatsächlich sogar Banken, die bei einer negativen Schufa sogar die Finanzierung machen. Aber das sind halt dann nicht die Zinssätze, wo irgendwie 3 und 4 vorne stehen, sondern da sind auch keine 5, keine 6. Ich glaube, zuletzt war dann teilweise eine 7 bei einer Immobilienfinanzierung, was schon echt Wahnsinn ist. Also es hat halt einfach einen riesengroßen Einfluss darauf. Erste Frage, kriege ich den Kredit? Zweites, was kriege ich für einen Kredit?
Ja, weil man muss sich das ja so vorstellen, die Bank kennt dich ja nicht. Wenn wir Rebecca jetzt dich mal als Beispiel nehmen, die Sparkasse München kennt dich nicht. Und diese Sparkasse München muss dich jetzt ja irgendwie mal eben schnell einschätzen können, was für eine Type du bist, wie du bonitätstechnisch aufgestellt bist, ob du deine Finanzen im Blick hast, ob du gut bist für einen Kredit. So, und da ist das Instrument Nummer eins dann in der Regel die Schufa. Weil die Schufa relativ viel darüber aussagt, wie du denn so bist im Bereich der Finanzen. Und deswegen ist diese Schufa natürlich für eine Finanzierung super wichtig, damit die Bank dich einschätzen kann. Ob das immer so passt, weil es gibt ja auch mal Schicksalsschläge und es ist nicht immer die beste Variante, sich nur auf die Schufa zu verlassen, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich ein Indikator dafür, wenn da jetzt 20 Sachen drinstehen, zu sagen, ach, Rebecca, da müssen wir vielleicht mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen oder bei dem Zahlungsverhalten keine Chance. Also deswegen ist es schon ein wichtiges Instrument. Es gibt nach wie vor aber auch Banken, die ohne die Schufa-Abfrage arbeiten. In der Regel regionale Sparkassen, die wir da ansprechen können, die auch ein eigenes Scoring-System haben. Es gibt auch da Varianten, wo man vielleicht so ein bisschen links und rechts mal an der Schufa dran vorbeispielen kann. Aber es ist schon wichtig, dass einfach eine Schufa einigermaßen sauber ist. Oder wenn etwas drinsteht, dass man das auch belegen und erklären kann, warum das so ist. Wenn zum Beispiel durch einen solchen Schicksalsschlag oder keine Ahnung, irgendwer hat auf deinen Namen mal irgendwie Scheiße gebaut und du hast es aber nie mitgekriegt, weil du dir nie eine Schufa-Auskunft hast geben lassen und jetzt fällt es aber auf bei einer Kreditanfrage und da steht irgendwie drin, was weiß ich, irgendwie ein Paket bestellt und die Rechnung nicht bezahlt. Naja, dann kann man das vielleicht erklären. So, und das ist natürlich dann auch wichtig, das irgendwo darlegen zu können.
Nochmal so eine Frage, wie lange bleiben Sachen in der Schufa? Und was ich eben noch fragen wollte, ab welchem Wert ist es denn negativ? Wo sollte man drüber sein?
Okay, fangen wir erstmal, also man kann bei dem, wie lange bleiben Sachen drinstehen, das ist teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt Dinge, die können rein theoretisch 3 Jahre da drin stehen. Es gibt Dinge, die können nach Monaten raus sein. Das kommt auch immer drauf an, was ist das. Also das ist tatsächlich erstmal komplett zu unterscheiden. Bei den Punkten ist es so, also viele haben immer dieses Gefühl mit drin, also dass das eher so mathematisch aufgebaut ist. Solange ich noch irgendwie, wie in der Schule, ne, solange ich zumindest die Hälfte richtig habe, ist alles gut. Mhm. Also alles so über 450 Punkte ist in Ordnung. Nein, ist es tatsächlich überhaupt nicht. Wir sind ganz, ganz, ganz schnell sogar in dem Bereich. Also du hast ja eine sehr gute Bonität. Das geht, meine ich, von 1000 bis 955 Punkte oder so. Also das ist eine relativ kleine Spanne. Ja. Und dann bist du in dem guten Bereich, das ist dann schon ein bisschen länger. Aber wir haben ja das wieder geändert, deswegen, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es dürften, glaube ich, 800, 700 Punkte oder so, wo du noch im guten Bereich bist. Und danach bist du dann schon wieder in einer schlechteren Kategorie mit drin. Also es gehört eigentlich schon mit dazu, dass du im besten Fall bewegst du dich in dem Bereich, wo halt eine 9 vorne steht. Das ist schon mal...
Und es ist halt natürlich auch wichtig, was drin steht, ne? Also nur weil du jetzt zweimal in kürzester Zeit umgezogen bist, ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du eine beschissene Bonität hast. Also da gehört natürlich schon ein bisschen mehr dazu. Wenn da jetzt irgendwelche Pfändungen und unbezahlte Rechnungen drin stehen, Inkassoverfahren, ja. Haftbefehl, all solche Geschichten.
Ja, das ist natürlich krasser als der Umzug.
So. Und da muss man dann aber eben auch da mal gucken, ne?
Was sollte denn jetzt jeder Zuhörer einmal überprüfen?
Ich kann ja nur für mich immer sprechen. Ich persönlich bin lieber, ich weiß Dinge, anstatt mich überraschen zu lassen. Und ich würde auf jeden Fall, egal in welcher Form man das macht, ob man das im Abo-Modell, dass man es immer mitbekommt, oder ob man sich jetzt einmal eine große Schufa-Auskunft zieht, ich würde da regelmäßig halt versuchen reinzugucken, damit man einfach Bescheid weiß. Was steht da drin? Ist da alles richtig? Passt da alles? Wo stehe ich eigentlich? Weil, mal angenommen, Rebecca, du überlegst dir, ich möchte vielleicht in 4 Jahren mal eine Immobilie besitzen und brauche dann einen Kredit. Wenn du dich jetzt schon damit beschäftigst und mal reinguckst und dann es regelmäßig auch wiederholst, dann weißt du, ob alles in Ordnung ist. Und wenn jetzt was drin sein sollte, kannst du heute schon reagieren und gucken, dass es halt rauskommt. Problem ist, Gerade wenn Menschen, da ist irgendwas mal schiefgelaufen, warum auch immer, Schicksalsschlag, selbstverschuldet, total egal, darum geht's erstmal gar nicht. Aber wenn das direkt dann passiert, wenn du gerade den Kredit bekommen möchtest, so schnell kannst du tatsächlich dann halt auch nichts mehr heilen. Und aus meiner Sicht ist da halt Wissen echt und auch Vorbereitung, was wir ja auch immer wieder sagen, ist halt ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte mal eine Kundin, die dann, die hatte dann teilweise eine Vielzahl an ungeöffneten Briefen, so sah dann auch die Schufa entsprechend aus, die dann gesagt hat, ja, das ist, was mein Ex-Mann bestellt hat und war ja nicht sie und dementsprechend hat sie dann halt einfach gar nicht reagiert. Und dann muss man wirklich sagen, auch da überlegt manchmal, in welcher Form ihr Dinge macht und was haben sie im Zweifel für Auswirkungen. Ich glaube, der ursprüngliche Rechnungsbetrag, um den es ging, war irgendwie 50 Euro. Dadurch, dass das über Jahre lief jetzt schon, war der Betrag irgendwann, ich glaube, bei 500 Euro, über den wir gesprochen haben. Also ein Riesenunterschied, weil ich einfach, also weil eine Person halt gesagt hat, naja, ich bin's ja nicht gewesen, also ist ja nicht mein Thema. Naja, die wollte dann zu dem Zeitpunkt eine Immobilienfinanzierung. Wir haben in die Schufa geguckt und da war klar, also das Letzte, was du bekommst, wird eine Immobilienfinanzierung. Und das ist halt einfach, wo ich halt sage, es ist halt super wichtig, das Dinge zu wissen und dann im Zweifel halt reagieren zu können.
Unser Zasterfakt diese Woche. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen hat einen guten oder sehr guten Schufa-Score. Die Angst vor der Schufa ist oft deutlich größer als das eigentliche Problem.
Ich glaube auch.
Das kann man, glaube ich, echt so sagen. Es gibt, klar, es gibt Menschen, wo das echt, wo die Schufa ein Thema ist, aber das Gefühl mit, boah, da steht was drin und das schlecht ist viel größer und viel häufiger, als dass Menschen tatsächlich irgendwas Negatives drinstehen haben.
Ja, irgendwie haben die Leute total Respekt vor dieser Schufa immer. Es ist so, ja, aber mein Gott, was soll passieren? Du musst ab und zu mal reingucken, kannst Dinge heilen, wenn du dich selber vernünftig verhältst, ist alles gut. So, wenn du deine Kredite nicht zurückzahlst, bist du halt selber schuld. Da kannst du dich auch frühzeitig drum kümmern, da Lösungen herbeizuführen, bevor es eben passiert, dass du sie nicht zurückzahlst. Also ich glaube, da ist man eigentlich sehr, sehr selbstbestimmt. Aber gut, jeder wie er meint.
Liebe Zuhörer, ihr seid also selber schuld, wenn es euch schlecht geht. Ne?
Laut Kevin.
Also das ist das habe ich jetzt gelernt. Gut.
Huch. Rebecca hat was gelernt.
Oder wie mein Vater schon immer sagte: Du versaust dir alles selbst.
Schöne Grüße. Oh Gott.
Rebeccas Papa, Dankeschön. So, jetzt mal ehrlich, habt ihr eure Schufa schon einmal selbst geprüft? Und welchen Mythos habt ihr früher geglaubt? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Diese Folge zeigt, die Schufa ist kein Feind, aber sie ist auch kein Thema, das man ignorieren sollte. Und oft ist die Angst davor deutlich größer als das eigentliche Problem.
Sie.
Da haben wir's. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder unsere Folge Zaster und Zinsen, der Podcast. Liken, abonnieren, kommentieren, Glocke bimmeln.
Glocke bimmeln.
Vor allem
ist
die Glocke bimmeln.
Ja.
Ruhig 10-mal.
Nee, weil ich glaube, das Problem ist, wenn du ja, also das erste Mal würdest du abonnieren.
Es ist wieder abgebimmelt, ne? Ja.
Abgebimmelt?
Mach das 11-mal.
Genau, mach das 11-mal. Ich glaube, Kevin ist jetzt ganz raus. Kevin guckt jetzt Kevin und denkt sich,
es reicht doch, wenn sie einmal draufklicken. Das ist doch alles
ja, ich habe ja gesagt, deswegen ja ungerade. Wichtig ist ungerade.
Das ist aber so, als wenn nicht,
eins,
was nicht
drei,
funktioniert, wenn sich
fünf,
ein Browserfenster
sieben.
Nicht öffnet. Du musst so tick, 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 und dann öffnet sich das 10.000 Mal und so müsst ihr das machen.
Macht, was ihr wollt. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche.
Ciao.